das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riewer.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Russlands Krieg gegen die Ukraine könnte die Sicherheitsarchitektur in Europa nachhaltig verändern. Finnland, das jahrzehntelang einen NATO-Beitritt ablehnte, will dem westlichen Militärbündnis nun zügig beitreten. Das empfahl die politische Führung des Landes und auch der Nachbar Schweden steht kurz vor einem solchen Schritt. Dem Beitrittsantrag müssen alle 30 NATO-Mitglieder diesseits und jenseits des Atlantiks zustimmen. Dadurch würde die NATO im Norden näher an Russland heranrücken. Finnland und Russland haben eine mehr als 1300 Kilometer lange gemeinsame Grenze.
Mit wenigen Zeilen machen Präsident und Ministerpräsidentin klar, Finnland soll sich unverzüglich für einen NATO-Beitritt bewerben. Russland selbst habe mit seinem Krieg gegen die Ukraine diesen Sinneswandel verursacht. Wenn wir tatsächlich beitreten, ist meine Antwort, ihr habt das ausgelöst.
You caused this.
Schaut in den Spiegel.
Look at the mirror.
Mehr als 70% sprechen sich in Finnland laut einer aktuellen Umfrage mittlerweile für den NATO-Beitritt des Landes aus. Von Antrag bis Aufnahme und dem vollen Bündnisschutz könnten aber Monate vergehen. Deshalb stellten schon jetzt Länder wie Dänemark und Großbritannien ihre militärische Unterstützung in Aussicht.
That kind of guarantees
are Diese Sicherheiten sind wichtig für uns, wenn wir den Antrag stellen und dann noch nicht unter den Schutz des Artikels 5 fallen. Über 1300 Kilometer lang ist die Grenze von Finnland zu Russland. Präsident Putin ließ heute nur seinen Sprecher den anstehenden NATO-Antrag kommentieren. Die NATO rückt näher an uns heran. Natürlich werden wir das nun analysieren und die nötigen Maßnahmen treffen, um die Situation wieder auszugleichen und um unsere Sicherheit zu gewährleisten. NATO-Generalsekretär Stoltenberg begrüßte die Beitragsabsicht und stellte eine zügige Aufnahme in Aussicht. Finnland macht Tempo beim NATO-Beitritt und Schweden zieht offenbar mit. Bis Sonntag wollen die regierenden Sozialdemokraten hier entscheiden, ob auch Schweden der NATO beitreten will. Beide Länder könnten dann in der kommenden Woche offiziell einen Beitragsgesuch stellen.
Als Reaktion auf die Sanktionen des Westens hat Russland den Gasexport eingeschränkt. Präsident Putin verbot den Handel mit 31 ehemaligen Tochterfirmen von Gazprom. Unter ihnen ist auch Gazprom Germania, die für die Gasversorgung in Deutschland wichtig ist. Bundeswirtschaftsminister Habeck erklärte, das fehlende Gas könne aus anderen Quellen ersetzt werden, allerdings zu höheren Preisen.
Gazprom Germania, einer der größten Gasversorger in Deutschland. Seit einem Monat ist er von Deutschland unter Treuhandschaft genommen, der Grund unklare Rechtsverhältnisse. Seit heute nun wird Gazprom Germania nicht mehr aus Russland beliefert, denn der Gasversorger steht jetzt auf der von Wladimir Putin verhängten Sanktionsliste für 31 Energiefirmen. Der Bundeswirtschaftsminister sieht die Lage dennoch beherrschbar.
Die Mengen, die bisher in Rede stehen, sind an anderer Stelle zu beschaffen. Ich will aber auch ausdrücklich sagen, dass sich die Situation durch die verschiedenen politischen Punkte verschärfen kann.
Auch die Gasspeicher der Gazprom-Tochter Astora dürfen nicht mehr mit russischem Gas befüllt werden. Trotzdem, Russland liefert weiter Gas, nur zukünftig wohl an andere Händler. Der Chef der Netzagentur spricht deshalb auch von einem chirurgischen Dekret Russlands.
Es ist extrem plausibel, dass die ganze Operation einem Zweck dient, nämlich einerseits weiter russisches Gas zu liefern, aber eben zu einem höheren Preis. Das würde in die Logik von Putin passen.
Die Sorge, dass Putin am Ende doch einfach den Gashahn abdreht, aber bleibt. Und die Union fragt sich heute auch selbstkritisch, wie man jahrelang über das Gazprom-Firmengeflecht in Deutschland hinwegsehen konnte.
Diese Frage müssen sich alle gefallen lassen. Wir brauchen eine kritischere Haltung zu kritischer Infrastruktur.
Die Tochterfirmen von Gazprom Germania würden sich nun neue Lieferanten suchen, heißt es aus dem Wirtschaftsministerium. Eine Alarmstufe wird vorerst nicht ausgerufen.
Der Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen fordert, mögliche Kriegsverbrechen in der Ukraine aufzuklären. Eine entsprechende Resolution wurde mit großer Mehrheit angenommen. Nur China und Eritrea stimmten dagegen. In der Resolution werden schwere Menschenrechtsverletzungen verurteilt und Ermittlungen zu Gräueltaten in Gebieten gefordert, die vorübergehend von russischen Soldaten besetzt waren. Die UN-Hochkommissarin für Menschenrechte Bachelet erklärte, die Menschen in der Ukraine litten unter Kampfhandlungen beider Seiten.
Dieser Mann wird gerade auf eine Operation vorbereitet, in einem Krankenhaus in Saporischschja im Südosten der Ukraine. Seit Wochen arbeiten sie hier am Anschlag unter extrem schwierigen Bedingungen. Dem Mann müssen Granatsplitter entfernt werden. Saporischschja liegt gut 200 Kilometer von der stark umkämpften Hafenstadt Mariupol entfernt. Dort ist das Azov-Stahlwerk weiter unter russischem Beschuss. Die Ukraine hat nun einen Austausch der eingeschlossenen schwerverletzten Soldaten gegen russische Kriegsgefangene vorgeschlagen. In Genf ist unterdessen der UN-Menschenrechtsrat zu einer Sondersitzung zusammengekommen und hat mit großer Mehrheit die mutmaßlichen Kriegsverbrechen verurteilt. Für die meisten zivilen Opfer sei ganz offensichtlich Russland verantwortlich, so die Hochkommissarin. Die Stadt Mariupol und ihre Bewohner haben seit Beginn der bewaffneten Angriffe der Russischen Föderation unvorstellbare Schrecken erlitten. Ich bin schockiert über das Ausmaß der Zerstörung und die zahlreichen Verstöße gegen die Menschenrechtsnormen und das humanitäre Völkerrecht, die Berichten zufolge in der Stadt begangen worden sind. Derweil wirbt der ukrainische Außenminister Kuleba heute im politischen Berlin für den EU-Beitritt seines Landes und betont, die Missstimmungen zwischen Deutschland und der Ukraine solle man nicht überbewerten. Wir sehen, dass Bundeskanzler Scholz seine Haltung zu Waffenlieferungen geändert hat und auch die Position zu Nord Stream 2 und dass auch die EU ihre Haltung zu Sanktionen überdacht hat. Human Rights Watch kritisiert heute in einem Bericht den Einsatz weltweit geächteter Streumunition. Demnach hätten vor allem russische Streitkräfte diese abgefeuert, in einem Fall offenbar aber auch die Ukraine.
Der Krieg gegen die Ukraine treibt auch die Preise hierzulande an. Der Bundestag hat am Abend mehrere Steuerentlastungen als Ausgleich für die hohen Energie- und Lebensmittelkosten beschlossen. Allein in diesem Jahr sollen die Bürgerinnen und Bürger dadurch um knapp 4,5 Milliarden Euro entlastet werden. Bis 2026 sollen es insgesamt etwa 22,5 Milliarden Euro sein. Gezielte Entlastungen soll es auch für Familien mit Kindern geben.
Gestiegene Inflation, hohe Energiepreise. Die Ampelkoalition will diese Auswirkungen des Krieges in der Ukraine abmildern. Zunächst einmal vorläufig.
Diese Entlastungspakete, die wir jetzt auf den Weg bringen, helfen konkret den Menschen in einer schwierigen Lebenssituation. Wenn Preissteigerungen länger anhaltend sind, dann werden wir auch strukturell weiter entlasten.
Zwei Gesetze wurden heute verabschiedet. Zum einen das sogenannte Sofortzuschlag- und Einmalzahlungsgesetz. Es sieht unter anderem 20 Euro monatlich für von Armut betroffene Kinder vor. Zusätzlich sollen alle Eltern pro Kind 100 Euro Kinderbonus bekommen. Und es gibt eine Einmalzahlung in Höhe von 100 Euro für Transferleistungsempfänger, also unter anderem für alle, die Arbeitslosengeld 2 bekommen. Der Linken reicht das nicht aus.
Die seit Jahren kleingerechneten Regelsätze lassen sich nicht mit Ihren lumpigen Einmalzahlungen reparieren. Geben Sie sich einen Ruck. Berechnen Sie die Regelsätze jetzt neu, ohne Tricksereien.
Die Union schlägt vor, eine Maßnahme aus Corona-Zeiten wiederzubeleben.
Sie könnten auch endlich mal darüber nachdenken, eine gute Idee der Großen Koalition nochmal anzuwenden, nämlich die Senkung der Mehrwertsteuer, weil die gerade auch den Geringverdienern massive Entlastung geben kann.
Das zweite Gesetz ist das sogenannte Steuerentlastungsgesetz. Der Arbeitnehmerpauschbetrag steigt von 1.000 Euro auf 1.200 Euro. Der Grundfreibetrag wird von 9.984 Euro auf 10.347 Euro angehoben. Und die sogenannte Fernpendlerpauschale steigt ab dem 21. Kilometer auf 38 Cent. All das rückwirkend ab Januar 2022. Dazu gibt es für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eine Energiepreispauschale in Höhe von 300 Euro. Die AfD bemängelt deshalb, Rentner seien vergessen worden.
Mit der Energiepreispauschale grenzen Sie auch eine ganze große Bevölkerungsgruppe aus. Rentner werden überhaupt nicht bedacht. Das sind 21 Millionen Bürger, die keine Energiepreispauschale erhalten.
Ja, Rentnerinnen und Rentner bekommen diese Energiepreispauschale in ihrer Eigenschaft als Rentnerinnen und Rentner nicht. Aber wir haben sie nicht vergessen. Zahlreiche andere Entlastungsmaßnahmen kommen Rentnerinnen und Rentnern zugute.
Die Regierungspartei FDP gibt aber zu, alle Härten könne man eben nicht ausgleichen.
Wir werden uns aber auch ehrlich machen. Und wir machen uns ehrlich. Wir können nicht alle Entwicklungen, was die Energiepreise angeht, auf dem Weltmarkt ausgleichen mit entsprechenden Entlastungsmaßnahmen.
Bundesfinanzminister Lindner hat aber bereits angekündigt, dass er im kommenden Jahr weitere Steuerentlastungen beschließen möchte.
Mehr Belastungen für den Staat auf der einen Seite, mehr Einnahmen auf der anderen. Denn die Steuerquellen von Bund, Ländern und Kommunen könnten weitaus stärker sprudeln als noch im vorigen Jahr erwartet. Bis 2026 rechnet der Arbeitskreis Steuerschätzung mit zusätzlich rund 222 Milliarden Euro. Finanzminister Lindner aber dämpfte neue Ausgabenwünsche, so seien steuerliche Entlastungen etwa zur Abmilderung der Energiekosten noch nicht berücksichtigt.
Wer im Supermarkt gerade mehr für Lebensmittel zahlen muss, sorgt damit auch für ein deutliches Plus in der Staatskasse. Denn werden Waren teurer, steigen auch die Staatseinnahmen aus den Steuern, die darauf gezahlt werden. Heißt, für die diesjährige Steuerschätzung, allein der Bund kann von Mehreinnahmen von mehr als 90 Milliarden Euro für die nächsten 4 Jahre ausgehen. Dennoch sieht Finanzminister Lindner wenig Spielräume.
Es gibt keinen Anlass für Jubelmeldungen. Es entfallen im Jahr 2022 auf den Bund Mehreinnahmen in Höhe von rund 17 Milliarden Euro. Aber die Entlastungspakete, vor allen Dingen die Entlastungspakete, sind nicht in dieser Steuerschätzung berücksichtigt.
Die Pandemie und der Ukraine-Krieg dämpfen die Konjunktur. Dennoch können bis 2026 Bund, Länder und Gemeinden mit Einnahmen von 986 Milliarden Euro rechnen. Das sind jährlich im Schnitt 40 Milliarden mehr. Kritik gibt es vom Bund der Steuerzahler. Selbst bei einer Gehaltserhöhung fressen die Inflation und ein höherer Steuersatz den Bonus auf, kurz die kalte Progression.
Die negative Botschaft ist, die Inflation wird nicht richtig ausgeglichen und deswegen sollen die zusätzlichen Spielräume auch in den Abbau der kalten Progression eingesetzt werden.
Finanzminister Lindner stellt am Morgen auch Entlastungen in Aussicht. So könnten zum Beispiel die Tarife für die Lohn- und Einkommensteuer an die Inflation angepasst werden.
Die kalte Progression kann ein Thema werden, das uns ernsthaft beschäftigt. Der Staat darf sich nicht bereichern, wenn die Menschen gerade mal vielleicht zum Ausgleich verlorener Kaufkraft eine Gehaltserhöhung erhalten.
Auch die Regelsätze für die Grundsicherung sollen nach dem Finanzminister im kommenden Jahr erhöht werden.
Mit einem Großeinsatz hat die Polizei in Essen möglicherweise einen rechtsextremistischen Anschlag an einer Schule verhindert. Nach Hinweisen nahmen sie am frühen Morgen einen 16 Jahre alten Schüler in der elterlichen Wohnung fest. Bei ihm wurden Waffen, Material für einen Bombenbau und rechtsextreme Schriften gefunden. Ermittelt wird wegen des Verdachts der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat. Sprengsätze wurden bei der Durchsuchung zweier Schulen aber nicht gefunden. Zum ersten Mal ist es gelungen, ein schwarzes Loch in unserer Galaxie, der Milchstraße, zu fotografieren. Astronomen auf 4 Kontinenten nutzten dafür 8 Teleskope. Schwarze Löcher selbst sind nicht sichtbar, weil ihre Schwerkraft so groß ist, dass ihr auch das Licht nicht entkommt. Zu sehen ist nur glühende Materie am Rand. Die Aufnahme ist die 2. eines schwarzen Lochs überhaupt.
Dieses Bild ist ein Meilenstein, zeigt zum ersten Mal das schwarze Loch Sagittarius A-Stern. Eine Aufnahme, auf die die Wissenschaft gewartet hat. Sie sehen zum ersten Mal das Bild von einem schwarzen Loch aus unserer Galaxie, so nah wie es derzeit geht. Unsere ganze Galaxie bewegt sich um das schwarze Loch. Mit Aufnahmen von Sagittarius A-Stern konnte ein internationales Forschungsteam in Bildern nachweisen, dass sich schwarze Löcher immer wieder verändern. Schwarze Löcher sind so anziehungsstark, dass sie alles um sich herum schlucken. Kein Licht kommt auf der Erde an. Doch wenn sich rund um das Loch Gas erhitzt, entsteht Radiostrahlung, die durch 8 zusammengeschaltete Teleskope abgebildet werden kann. Eine besondere Herausforderung, weil sich das schwarze Loch ständig verändert, zappelt.
Wie so ein kleines Baby, das herumhüpft. Das heißt, man hat es mit einem schwierigen Objekt zu tun, das man einfangen muss.
5 Jahre lang haben 2 Supercomputer in den USA und in Bonn die Aufnahmen des schwarzen Lochs berechnet. Denn dieses Loch wird in der Milchstraße von Gas und Staub verdeckt. Deshalb war es viel aufwendiger als bei diesem ersten Bild von einem schwarzen Loch überhaupt aus einer anderen Galaxie. Die Forschungsteams träumen für die Zukunft von ersten kleinen Bewegtbildern von schwarzen Löchern. Dazu müssen aber noch mehr Teleskope gebaut werden. Die Suche nach spektakulären Aufnahmen geht weiter.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 13. Mai.
Das Hoch über dem Atlantik bringt morgen der Mitte viel Sonne. In der Nacht im Süden gebietsweise Schauer und Gewitter, an der Nordsee gegen morgen einzelne Schauer. Am Tag ist es im Norden windig mit dichten Wolken und ein paar Schauern. Südlich der Donau entladen sich zu den Schauern einzelne kräftige Gewitter. In der Mitte scheint die Sonne für längere Zeit. In der Nacht 16 Grad im Breisgau und 4 Grad in den Tälern der Mittelgebirge. Am Tag Temperaturen zwischen 14 und 25 Grad. Am Samstag viel Sonne, nur im Norden und Nordosten ist es meist wolkig. Einzelne Schauer an der Ostsee und an den Alpen, dort mit Gewittern. Am Sonntag sonniges, warmes Frühlingswetter, am Montag von Südwesten schwülwarme Luft neben Sonne, Schauer und Gewitter, die heftig ausfallen können.
Die Tagesthemen um 22.15 Uhr schauen auf die hoffnungslose Lage im Azov-Stahlwerk in Mariupol. Ingo Zamperoni im Gespräch mit einem eingeschlossenen Kämpfer. Außerdem nach langer Corona-Auszeit, wie sich die Menschen in Oberammergau auf die Passionsspiele vorbereiten. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend.